Ja, das tut richtig gut, wieder hier zu sein. Harold und ich waren ziemlich viel unterwegs und demnächst werden wir wieder unterwegs sein. Und das ist aber so schön, euch alle heute Morgen zu sehen. Und ja, wenn man viel unterwegs ist, ist man Gott dankbar für die Bewahrung. Ich fahre, wenn man viel Kilometer fährt und dann denkt man, wow, Gott hat wirklich bewahrt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn wir unterwegs sind, sehen wir, auch besonders hier in Deutschland, überall werden Brücken repariert. Ja, überall sind Baustellen. Und ja, die Schlimmste ist natürlich nicht weit weg von hier. Und ich meine jetzt nicht Neuwied, wo die Brücke gerade gemacht wurde mit der Asphaltierung. Ich meine aber natürlich in Ahrweiler. In dem Ahrtal, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Die Brücken wurden alle weggeschwemmt, ja, in der Flutkatastrophe. Und das ist dann einfach so, wenn eine Brücke überlastet ist, wenn der Druck zu stark ist, bricht es. Ja, und ich dachte, ist das nicht auch so mit dem Menschenherzen, mit unserem Herzen? Ja, wenn der Last zu stark ist, zerbricht es. Und was passiert dann? Der Mensch wird irgendwie stumpf, verbittert vielleicht oder ganz gemein. Aber wie sollten wir dann diese Lasten tragen, die wir alle zu tragen haben? Lasst uns nochmal zu dem Bild von der Brücke gehen. Das Wichtigste von einer Brücke ist nicht das, was man sieht. Ich habe ein Bild von einer Brücke. Ja. So, das Wichtigste ist nicht das, was man sieht. Es ist dieses Fundament. Es sind diese Betonklotze, die dann ganz, ganz tief in dem Flussbett verankert sind. Und die Brücke, ja, ruht einfach obendrauf. Und ja, das ist die Rialto-Brücke in Venedig, wo wir waren vor ungefähr 10 Jahren. Ja, und auch wir haben Fundamente in unserem Leben. Wie stark sind unsere Fundamente? Weißt du hast starke Fundamente, wenn du an Jesus glaubst? Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 11, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das ist doch eine tolle Nachricht. Dieses Fundament ist da in Jesus. Und egal was passiert, ja, mit Jesus haben wir ein starkes Fundament. Paulus war jemanden, ja, der nicht zerbrach, obwohl er Schlimmes erlebt hat. Er hat Gefängnis erlebt, ja, Steinigung, Verfolgung, Schiffsbruch, alles. Aber er zerbrach nicht und er kann dann die Gemeinde in Rom ganz fröhlich schreiben. Auch von euch weiß ich, schreibt er, dass ihr weit überwindet. Das ist ein tolles Fundament, ja. Das heißt Frieden mit Gott durch Vergebung der Sünde. Und das dürfen wir haben. Amen. So, wir haben hier in Römer 8, Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Oder noch eine Übersetzung. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. So in Christus sind wir bereits Überwinder. Ja? Aber trotzdem beten wir oft. Oh Herr, ich weiß nicht, wie ich das so schaffen soll. Ja, ich habe so eine Niederlage. Oh nein, Herr. Ist da unsere Einstellung nicht falsch? Ja, sprechen wir da nicht Negatives über uns selbst? Aber Paulus spricht da ziemlich anders über die Leute. Er betet für die Menschen in Ephesus. Und er betet, dass dir die Augen neu aufgetan werden und du dich hineingesetzt siehst in Christus, der selber gesetzt wurde, und haben wir den Text in Epheser 1, Vers 20, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Hoheit und jeden Namen, der genannt wird. Das ist dieser Christus in uns. Und Paulus betet, dass unsere Augen geöffnet werden sollen für das, wer wir sind. Er ist in uns, mit dieser Kraft, dieser Hoheit. Und die Schwierigkeiten, die werden ja bleiben. Leider. Ja, oder vielleicht nicht. Der Herr weiß es. Der Löwe wird genauso laut vielleicht brüllen. Aber unser Überwinden ist nicht nur eine bloße Hoffnung. Es ist eine feste Tatsache. In Jesus Christus sind wir schon Sieger. Weil er in uns ist, Und das ist sein Plan für uns. Überwinde Gottes Plan für dich. Nochmal, Römer 8, 37. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinde durch den, der uns geliebt hat. Oh, und wir brauchen alle diese Überwindungskraft in unserem Leben. Was gibt es alles zum Überwinden? Traurigkeit. Gibt es zum Überwinden. Und dieses Gefühl der Minderwertigkeit. Worte von anderen Menschen müssen wir überwinden. Unangemessenen Ehrgeiz, Süchte, Zweifel, Zwänge, Krankheiten und noch vieles mehr. Und auch die verschiedenen Phasen in unserem Leben. Da gibt es auch so viel, was wir überwinden müssen. Dann gibt es die Versuchungen der Jugend, die hektische Berufsleben, die Midlife-Krise, das Altwerden. Aber Gottes Plan, hört nicht auf. Du sollst ein Überwinder sein. Und überwinden, das hat so eine ganz, ganz lange Geschichte. Geht ganz weit zurück zu den Menschen. Anfang, Adam und Eva müsste der Versuchung widerstehen, von einem einzigen Baum nicht zu essen. Und dabei war Gott so großzügig. Sie dürften von allen Bäumen essen. Großzügigkeit. Nur von einem dürfen sie nicht essen. Und was machten sie? Ihr kennt die Geschichte. Ich habe den Text hier aus 1. Buch Mose, Kapitel 2, 16. Und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Aber Gott ist großzügig. Wir müssen lernen, wirklich zu widerstehen diese Versuchungen. Aber wir können es mit Jesus überwinden. Kain musste der Versuchung widerstehen, mit Neid und Missgunst auf seinen Bruder zu reagieren. Er wurde zornig, als das Opfer seines Bruders bei Gott scheinbar besser ankam als sein eigener. Und Gott merkte diese Gefühlsregungen in Kain. Und er sagt Kain, du sollst über diese Gefühle herrschen und es nicht zulassen. Das lesen wir jetzt auch im 1. Buch Mose 4, Vers 7. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Aber Kain hörte einfach auf seine Gefühle. Als wir in England waren, sprachen wir mit Freunden und sie erzählten von einem früheren Nachbar und sie sagten, er war immer zornig. Er war zornig und er wollte nur Streit haben über den Zaun zwischen die Grundstücke, über einen Baum, über einen Hund. Nur Streit. Und sie hatten gebetet und überlegt, was könnten sie jetzt machen, um diesen Mann zu sänftigen. Und sie sagten, ja, kommen Sie doch vorbei und wir trinken eine Tasse Tee zusammen und wir unterhalten uns darüber. Damit konnte er nicht klar werden. Diese Freundlichkeit fand er total schwer, wollte er gar nicht. Aber dann hörten sie, er wäre verstorben. Und sie gingen hin zu der Beerdigung und der Pfarrer sagte, ich möchte Ihnen erzählen, viele von Ihnen kannten diesen Mann und ich möchte Ihnen aber erzählen, dass die 2 Wochen bevor er starb, kam er jeden Tag hier in die Kirche, in die katholische Kirche und betete. Und ja, meine Freunde sagten, ja, wir haben den Eindruck, dass er das spürte, dass er wirklich so zornig war und er wollte das richtig machen mit Gott. Und er kam und betete in die Kirche, um das wieder gut zu machen. Und Gott ist treu, nicht wahr? Wenn wir um Vergebung bitten, er ist treu und vergibt uns unsere Schuld. Jesus ist natürlich unser Vorbild. Jesus überwand, der Widersacher, er überwand den Teufel. Wir können es selber nicht aus eigener Kraft, aber wir wissen, Jesus ist stärker als der, der in der Welt ist. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft zu siegen. Und er gibt uns Kraft, ein glaubwürdiger Überwinder zu sein. Nach seiner Taufe war Jesus 40 Tage in der Wüste. Da hat er gefastet und gebetet. Und ja, wir wissen die Geschichte aus der Schrift, dass dann nach diesen 40 Tagen kam der Teufel und versuchte ihn. Und Jesus hatte Hunger, ich meine 40 Tage Fasten, das ist eine lange Zeit. Und ja, und dann, da sind lauter Steine in die Wüste, es ist nicht nur Sand, viele Steine, steinige Wüste. Und ja, und der Teufel sagte einfach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du einfach aus diesen Steinen Brot machen. Das war eine Versuchung. Er hatte Hunger. Ja, aber Jesus antwortete, Matthäus 4, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das war hier ein körperlicher Bedürfnis. Ja, er wurde angefochten, versucht mit einem körperlichen Bedürfnis Hunger. Aber es gibt andere körperliche Bedürfnisse. Da ist zum Beispiel Sexualität ein Bedürfnis. Ja, ein körperlicher Bedürfnis. Und da steht auch in Gottes Wort viel geschrieben darüber. Nicht wahr? Dass Gott die Ehe geschaffen hat. Ja, als der sichere Ort für Sexualität. Ja, und dass ein Mann verlässt sein Elternhaus und geht dann zu seiner Frau und sie werden eins zusammen. Und das ist dann nicht, wie wir leider in der Gesellschaft sehen, eine Ausprobieren von vielen verschiedenen Partnern. Das wird nicht gesegnet sein. Es ist ein Mann und eine Frau und sie machen sich eins. Und das, da ist der Segen Gottes drauf. Und da brauchen die Menschen wirklich auch brauchen Geduld mit Gott. Aber Gott ist da. Jesus wurde auch angefochten mit einem emotionalen Bedürfnis, Sicherheit. Ja, der Feind sagt, oh, werf dich doch dann von dem Sims, von dem Tempel runter, die Engel werden dich doch auffangen. Sicherheit, Sicherheit brauchen wir auch alle. Und wir vertrauen Gott dafür. Ja, Jesus ist unsere Sicherheit. Amen. Und Jesus antwortet, ja, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, und ja, es geht hier um Unsicherheit, der Wunsch, Gott auf die Probe zu stellen. Aber wir haben Sicherheit mit Jesus. Und dann wurde Jesus versucht im Bereich seelischer Bedürfnisse. Unsere seelischen Bedürfnisse sind meistens nach Ansehen oder Macht, Erfolg haben. Bei vielen der Wunsch, Gott gleich zu sein. Oder dass man falsche Dinge tut, im Streben nach Macht. Aber Jesus sprach, als der Teufel zu ihm sagte, wenn du mich anbetest, ich gebe dir diese Länder alle. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und so hat Gott auch einen Plan für uns, nicht wahr? Der beste Plan. Und Jesus antwortete immer mit, es steht geschrieben, wir haben Gottes Wort. Vielleicht, ja, bist du in die Wüste, in einer schlimmen Situation. Und Jesus zeigt uns hier, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir in der Wüste sind. Ja? Überwinden. Glauben an ihm. Ja? Überwinden ist ein göttlicher Auftrag. Es ist eine Lebensfrage, eine Überlebensfrage. Ja? Bist du in der Wüste zurzeit? Drohst du vielleicht zu scheitern? Bist du verzweifelt über dich selber und deine Lebensumstände? Dann kannst du den Heiligen Geist einladen, in dein Leben zu kommen. Jesus um Wegweisung und Orientieren zu bitten. Er lässt uns nicht im Stich. Es gibt so viele schwierige Lebensumstände. Und das ist nicht einfach für uns. Wir brauchen vielleicht eine neue Perspektive. Wenn wir stark sein wollen, lass uns das vergleichen, unser Glaubensleben mit unserem Körper. Ja, wenn wir möchten, dass unser Körper stark ist, gehen wir vielleicht in das Fitnessstudio oder wir gehen schwimmen oder wir machen sportliche Übungen, um fit zu sein. Um gesund zu sein. Wenn wir rasten, werden wir rosten. Und es ist wichtig für unser Körper, nämlich unser Körper ist der Tempel Gottes. Gott lebt in uns. Das ist wichtig, dass wir unser Körper fit halten. Weil Gott lebt in uns. Das ist wunderbar. Ja. Und deswegen halten wir unseren Körper fit und gesund. Wir machen Übungen. Wie ist es mit unserem Glaubensleben? Da braucht auch unser Glaubensleben braucht auch Muskeltraining. Wie bekommen wir Muskeltraining? Durch Umstände, die wir erleben müssen, die vielleicht auch unangenehm sind. Aber sie sind da und sie kommen. Aber es gibt uns Training. Ja, und wir haben ein Bibelwort dazu. In Jakobus 1, die Versen 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn eure Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denn es an nichts mehr fehlt. Ja, so, wenn du gerade in schweren Lebensumständen bist, darfst du wissen, es ist ein Trainingsprozess und du wirst weiterkommen, weil Jesus lebt in dir und er ist der Überwinder. Paulus und Silas waren zwei Leute, die das wirklich so erlebt haben, nicht wahr? Ich habe den Text hier nicht für heute, aber ihr kennt die Geschichte in der Apostelgeschichte in Philippi. Sie werden in ein Gefängnis geworfen. Was haben die gemacht? Sie haben nur das Evangelium erzählt, nur von Jesus erzählt und werden in ein Gefängnis geworfen. Nicht ein Gefängnis wie heutzutage. Die Gefängnisse heute sind doch... Ich denke, mehr so fast wie ein Hotel vielleicht. naja, okay. Ja, doch schlimmer. Die dürfen nicht raus und allem. Aber die haben, was sie brauchen. Die haben das Notwendigste. Und damals war das nicht. Keine Elektrizität, keine sanitäre Dinge, ja. Und es war dunkel, es war ein Drecksloch. Nicht genug zum Essen. Sie waren angekettet. Hände und Füße. Ja, was würdest du machen in dieser Situation? Ja, ich weiß nicht, was ich machen würde. Weinen, schimpfen, klagen, Hoffnung aufgeben. Ich weiß nicht, was wir machen würden. Aber das haben Paulus und Silas nicht gemacht. Nicht wahr? Erstaunlicherweise haben sie gebetet und dann Gott gelobt. Wow. Und dann geschah die Wunder. Denn Erdbeben kam und die Türen gingen auf und die Ketten fielen herunter. Ja, das war so ein Wunder, das zu erleben. Ich frage mich, wie haben Paulus und Silas gebetet? Und ich habe überlegt, ja, wie genau haben sie gebetet? Und ich habe ein Gebet gefunden in Psalm 3. Und ich möchte das vorlesen. Wir haben es auch auf der Folie. Das ist ein Morgenlied in böser Zeit, ein Psalm von David. Und in diesem Psalm haben wir drei Abschnitte. Und jeder Abschnitt wird getrennt durch ein Selah. Das ist eine Pause. Und wenn wir sehen, wenn diese Pausen da sind, zeigt es uns, wenn wir beten, reagiert Gott nicht immer sofort. Manchmal muss eine Pause sein. Manchmal müssen wir Geduld haben und abwarten. Aber Gott hört und Gott wird helfen. Ich lese es. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. So, diese drei Abschnitte. Wir haben im Vers 2 eine, ach Herr, das ist eine Klage. David klagt. Das ist das Erste, was wir machen. Wir dürfen kommen mit unserer Klage. Und dann in Vers 4 ist eine, aber Herr. Und dann sehen wir dann in dieses aber Herr, wer Gott ist und in unseren Anliegen hinein. Und dann haben wir im Vers 8 ein Auf, Herr. Das finde ich am tollsten. Das ist, wir rufen Gott zu. Ja, auf, Herr. Wirke du, Herr. Ja, und das ist das, was ja Gott hört und Gott hilft. Ich glaube, vielleicht haben Paulus und Silas wirklich so gebetet. Ja, aber manchmal ist dieses Fundament in unseren Herzen so verletzt, dass wir diese Worte dann vielleicht nicht finden können. Ja, das ist dann schon schwer. Dann müssen wir vielleicht die Wunden erstmal anschauen. Wenn wir eine körperliche Verletzung haben, das tut uns weh. Und manchmal wissen wir, wenn ich noch zum Arzt gehe und er die Behandlung beginnt, wird es noch schlimmer werden. Es wird noch mehr weh tun. Aber wir gehen trotzdem hin, weil wir Heilung suchen. Und so ist es mit Gott, wenn das Fundament verletzt ist. Ja, wenn da was zerbrochen ist in uns, müssen wir es zu Gott bringen. Vielleicht tut es weh. in unserem Herzen, diese Dinge zu offenbaren, vielleicht mit einem Seelsorger zu besprechen. Aber so kommt Gott hinein und heilt uns. Ja, und Gott gibt uns natürlich eine perfekte Ausrüstung dafür, eine komplette Ausrüstung. Er gibt uns die geistliche Waffenrüstung, nennen wir das. Und wir wissen, Paulus, als er im Gefängnis war, dann schaute er da auf die Soldaten und die waren top ausgestattet. Das sah richtig super aus, diese Soldaten in ihrer Ausrüstung. Und das inspiriert Paulus. Und wir kennen auch den Text in Epheser 6, wo Paulus sagt, wir sollten die Gürtel der Wahrhaftigkeit anziehen. Das ist Aufrichtigkeit und Wahrheit. Das sollte in unserem Leben sein. Ja, das ist die Grundlage und hält alles andere zusammen. Und die Brustpanzer der Gerechtigkeit sollten wir anziehen. Das schützt unseren Herzen, es schützt den Sitz unserer Emotionen. Und dann die Schuhe der Bereitschaft, von der guten Nachricht zu erzählen. Ja, das, die Schuhe sollten wir anziehen und unterwegs sein. Wie hier in dem Rheincafé. Ja, und dann das Schild des Glaubens dürfen wir in der Hand nehmen, um alle feurigen Pfeile des Teufels abzuwehren. Alle Lügen und Zweifeln, die über uns kommen. Es kommt immer wieder neu, diese Lügen und Zweifeln. Ja, aber das Schild des Glaubens wehrt das doch ab. Und der Helm der Hoffnung, das schützt unsere Gedanken. Das Schwert des Geistes, oh, das ist eine Angriffswaffe. Ein Schwert sollten wir nehmen. Und das schreibt uns Paulus, ist das Wort Gottes. Es ist nicht buchstäblich ein Schwert. Es ist das Wort. Und wir kommen zurück zu Jesus in die Wüste. Es steht geschrieben, dass ja, ist unsere Waffe, das ist unser Schwert. Ja, und Gott hat uns wirklich alles gegeben. Und Jesus hat wirklich alles erfüllt. Ja, durch seinen Tod am Kreuz haben wir Leben. Es ist geschehen, es ist vollbracht, ja. Und ja, wir können in ganz anderen Dimensionen leben. Wir sind Überwinder. Das ist Gottes Plan für uns. Vergisst du das manchmal? Ich glaube, wir sind einfach Menschen, wir vergessen das manchmal. Wir sind Überwinder. Nicht vergessen. Ja. Und ja, es ist nicht möglich aus uns, nur weil Jesus da ist. Vielleicht erlebst du gerade Traurigkeit. Ja. Ein Freund ist plötzlich verstorben. Jemanden, den du kennst, ist schwer krank. Und du sagst, warum? Warum, warum, warum? Warum Gott? Warum ist das so? Und wir haben in England auch eine Frau getroffen und sie ist ungefähr in unserem Alter und sie war ganz lange da nicht in die Gemeinde gegangen. Und die Gemeinde wusste das und es ist, weil sie zu Hause geblieben war, um ihre Tochter zu pflegen. Die Tochter hatte Krebs. Und so hat sie sich gepflegt, bis sie gestorben war. Und jetzt, als wir da waren, habe ich gesagt, oh, wie schön, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen. Du hast so eine schwere Zeit erlebt. Und sie sagte, ja, es war eine schreckliche Zeit, meine Tochter sterben zu sehen und auch in dieser langen Zeit des Leidens alles mitzuerleben. Aber sie hat gesagt, aber die Beziehung zwischen mir und meiner Tochter in dieser Zeit ist so gewachsen. Wir waren so eins in allem. Einfach weil Gott da war in allem. Und ich habe gesagt, ja, ich habe diese Not gesehen und ich habe für dich gebetet. Sie hat gesagt, ja, sagt sie, ich weiß, viele haben für uns gebetet. Und es kam so weit, sagt sie, ich konnte nicht mehr beten. Und diese Frau ist wirklich eine Beterin. Ich konnte nicht beten, es war alles so schlimm, aber ich fühlte mich trotzdem getragen, weil ich wusste, anderen beten für mich. Ich bin getragen. Und unser Leben ist manchmal wie ein Boot. Ich habe ein Bild von einem Boot. Ja, oder Boote. Unser Leben ist wie ein Boot auf einem Fluss. Und vieles in diesem Boot ist ganz rätselhaft. Warum sitze ich in diesem Boot? habe noch ein Bild. Und nicht in einem anderen Boot. Warum kommt manchmal ein Sturm auf dem Wasser? Aber ich komme durch. Warum sind manche Boote untergegangen? Manche Boote sind nicht mehr da. Aber mein Boot ist noch da. Steuere ich oder werde ich getrieben? Und ich denke, oft haben wir so Gedanken über das Warum und Wieso. Und dann denken wir wieder an Gottes Wort, was da steht. Ja, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ja, und auch wenn wir angefochten werden, in allem überwinden wir weit, weit durch den, der uns geliebt hat. Und dieses weit bedeutet, wir lassen es weit hinter uns und überwinden. Das Wort für überwinden steht im Griechischen hypernikan. Hyper bedeutet über und dem Wort nikan, da steckt das Wort Nike drin. Ich weiß nicht, wer hier Nike-Sportschuhe trägt. Es bedeutet Sieg, ja. Und Luther übersetzt hier genial in dem allen überwinden wir weit. Und ja, wir können auch weit überwinden durch den Glauben. 1. Johannesbrief ist die Rede davon, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja? Und ja, dann dürfen wir Mut haben, ja, und Vertrauen haben, dass es wird uns gelingen, ja, mit Jesus, weil Jesus überwindet hat für uns. Und wir dürfen dann überlegen vielleicht, was hat zum Beispiel der Präsident Obama gesagt? Yes, we can. Oder Angela Merkel sagte immer, wir schaffen es. Ich hoffe, sie haben gemeint, dass wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Aber ich denke, sie haben beide das so gemeint. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Wir schaffen es zu überwinden. Und der Überwinder handelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wir bewegen uns mit Freude. Wir haben Gottes Wort in unseren Herzen. Der Überwinder, ja, pflegt mit Freude Gemeinschaft miteinander. Der Überwinder betet Jesus an, weil er weiß, dass ihm nichts unmöglich ist. Der Überwinder tut in Gehorsam und Freude, was er von Gott hört. Der Überwinder geht in die Fürbitte statt in die Kritik. Der Überwinder vergibt statt bitter zu werden. Der Überwinder kostet die Zeit mit Freude aus und genießt den Moment. Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben. Und der Überwinder liebt, weil er sich von Jesus geliebt weiß. Der Überwinder legt alles, was ihn bedrückt, am Kreuz ab. Der Überwinder nimmt Initiative und investiert sich mit Freude, weil wir bekommen eine wunderbare Belohnung. Wer den Sieg erlangt, dem gebe ich das Recht, mit mir, sagt Jesus, auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich als Sieger nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Das ist Offenbarung 3, Vers 21. Und damit möchte ich zu Ende kommen. Ich möchte für uns beten. Und ich denke, das Lobpreis-Team auch bitten, auf die Bühne zu kommen.